Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
Genau. Hey, Leben teilen war ja nicht ganz zufällig in der Serie Lifestyle. Leben teilen, Lifestyle, so viele verschiedene Facetten des Lebens, die wir auch als Kirche miteinander teilen möchten. Und ich möchte heute Morgen mal einen ganz kleinen Stimmungstest machen mit euch. Wer von euch ist gut drauf? Kurz die Hand heben. Wer ist gut drauf? Super, das Thema heute ist nicht für dich. Ja. Yeah. Wow, echt. Ja. Hey, wir haben heute ein sehr, sehr ernstes Thema. Und bei ernsten Themen ist es wichtig, dass man den Humor nicht verliert. Aber es geht wirklich um etwas Ernstes. Es geht um depressive Momente im Leben. Es geht um die tiefen, die schweren, die dunklen Momente unseres Lebens. Und ich möchte es vorab sagen auch. Es gibt depressive Momente im Leben und es gibt die Krankheit Depression. Und das sind zwei verschiedene Dinge. Und wenn ich heute rede in dieser Predigt, dann geht es um depressive Momente und nicht um die Krankheit. Obwohl ich weiß, dass es ganz viele Parallelen gibt und man vielleicht das eine oder andere einfach trotzdem mitnehmen kann, ist es mir einfach wichtig zu sagen, bitte verwechsel die zwei Dinge nicht. Es ist ein Unterschied. Ja, wie in dieser ganzen Serie, so schauen wir auch heute auf Elia. Auf diesen Mann in der Bibel, Elia, und wir gucken, hey, was hat der damit zu tun? Wie ist der damit umgegangen? Jesus, und ich danke dir, dass wir heute in diesem Thema einfach auch nicht immer nur happy-clappy und immer nur das Schöne uns angucken, sondern auch diese schweren, die tiefen Momente des Lebens. Und ich danke dir, dass du in diesen Momenten nicht nur genauso, sondern vielleicht noch tiefer zu uns sprechen möchtest. Ich halte mein Herz heute Morgen hin und ich erlaube dir, in mein Herz zu sprechen. Amen. Ja, wir alle haben ja so unsere Erwartungen im Leben. Na, wenn du Single bist, dann hast du Erwartungen an deinen Traumpartner. Wie knackig soll er sein? Wie blond? Wie groß? Wie schlank? Oder du hast so Erwartungen einfach an diesen Menschen, der in deinem Leben auftaucht. Das gleiche gilt bei Ehepartnern. Auch da hast du eine klare Erwartung, wie der zu sein hat, wie er zu funktionieren hat. Und du hast so Vorstellungen. Auch unsere Kinder. Was werden sie mal für einen Job haben? Was werden sie für eine Ausbildung? Was werden sie für Partner mitbringen? Oder vielleicht auch die Erwartung, was finden sie für einen Fußballverein gut? Und dann weißt du als Papa, sind das echt dunkle Momente. Also für die Insider jetzt, die die Situation zwischen meinem Sohn und mir kennen. Es ist schon schwierig manchmal. Ja, und natürlich gibt es diese Erwartung auch im Glauben. Wenn du Christ bist, dann hast du hoffentlich Erwartungen an den Glauben, Erwartungen an Gott, Erwartungen an das, was du mit Gott in diesem Leben erlebst. Wir alle haben Erwartungen. Und je größer diese Erwartungen sind, desto größer ist das Potenzial der Enttäuschung. Das steckt leider eben auch mit drin. Und genau das erlebte auch Elia. Ich muss das mal ein bisschen auf die Seite tun, ich komme hier heute in Platzkonflikte. Elia hatte Träume, Elia hatte Erwartungen. Elia hatte diese Haltung, er hat gesagt, wenn ich zum Volk gehe, wenn ich dem Volk Gott nahe bringe, wenn ich ihm erkläre, wie Gott tickt und wenn dann noch Wunder geschehen, dann wird das Volk umkehren. Dann wird es eine Erweckung geben, eine Transformation. Und es gibt 100 Wörter, aber es meint immer das Gleiche. Erweckung heißt, es werden Menschenmassen sich umkehren und die Liebe Gottes wieder entdecken und sich ihm entgegenstrecken. Und genau das war die Erwartungshaltung von Elia. Er ist davon ausgegangen, dass das in seinem Leben passieren wird. Und er gab sein ganzes Leben dafür. Er gab seine ganze Kraft, alles, was er hatte, legte er in diese Erwartung hinein. So, und jetzt begegnen wir Elia, von dem es heißt, Ahab, das war der König, der zu der Zeit eben aktiv war, berichtete Isabel, seiner Frau, alles, was Elia getan hatte. Vor allem, wie er die Propheten Baals mit dem Schwert getötet hat. Also keine Angst, es geht heute nicht um das Schwert. Wir predigen hier nicht irgendwie so Kopf ab und so. Wenn du das nicht einordnen kannst, empfehle ich dir, die Podcasts der letzten Woche nochmal zu hören. Da erklären wir, wie es eigentlich dazu kam und warum er zum Schwert gegriffen hat. Es geht darum, Elia ist in einem Punkt angekommen in seinem Leben, wo wir ihn anschauen und sagen würden, wow, so krass. Elia ist ein wahrer Held, ein Mann Gottes. Er war an so einem Punkt angekommen, an einem Höhepunkt seines Lebens. Und dieser Gipfel, wo er war, das ist so ein klein bisschen wie bei einer Bergtour. Kannst du dir das vorstellen? Ja, der Weg von Elia, der beginnt ziemlich weit unten. Da haben wir drüber gesprochen schon in der Serie. Und es beginnt mit der Öl- und Mehlvermehrung. Ein Wunder, dass er dank Gottes Hilfe gewirkt hat. Es geht weiter, er erweckt jemand vom Tod. So der nächste Step in seinem Glaubensleben. Er lässt Feuer vom Himmel fallen durch ein Gebet und merkt, wow, es geht immer mehr, immer weiter nach oben mit diesem Gott. Das Volk Gottes kehrt tatsächlich um. Er darf das erleben, wie Gott auf einmal wieder wichtig wird im Volk. Und er geht noch einen Schritt weiter. Danach eliminiert er 400 Baalspriester. Ich finde, eliminieren klingt irgendwie besser als töten. Also deshalb, ja. Und dann macht er noch ein riesengroßes Regenwunder und erreicht den Höhepunkt seiner Karriere, seiner Glaubenskarriere. Elia ist an dem Punkt angekommen, wo er so krass Gott erfahren hat und erlebt hat, dass ihn selber eigentlich völlig wegbläst und er steht so an diesem Gipfel da oben. Und ich glaube, das ist ziemlich cool. Die Gipfel, auch bei einer Bergtour, die haben ein ganz kleines Problem. Wenn du am Gipfel angekommen bist, dann gibt es nur noch eine Richtung. Ab jetzt geht's runter. Und genau so erlebt Elia das auch. Je höher du oben bist, umso mehr kann der Crash kommen. Ich möchte euch ein kleines Beispiel zeigen, das ich mitgebracht habe. So. In unserem Leben ist das manchmal genau gleich. Ja? Du triffst einen neuen Partner und du merkst so, wow, da kommt echt Luft in mein Leben. Du merkst so ein bisschen, hey, das Leben spannt an und irgendwie wird es cool. Und du lernst ihn besser kennen und, boah, krass, hey, noch nie war es so wie mit dem. Wir sind wie Klone, alles ist perfekt, es läuft und läuft und ist alles richtig gut. Oder in deinem Glaubensleben, du hast endlich deine Gemeinde gefunden. Da ist so viel Holy Spirit in der Gemeinde. Alles fühlt sich gut an, alles ist fresh und jeden Sonntag ist es irgendwie mega cool und du merkst, wie es in deinem Leben eigentlich immer praller wird. Und du führst ein Leben ohne Runzeln, ohne Falten, alles ist cool. Und es fühlt sich wirklich gut an. Das Problem ist, in diesen Momenten im Leben ist es manchmal ein einziger Auslöser. Ein einziges Ding, was in deinem Leben geschieht. Ein Moment und alles ist anders. Bei Elia war es so, am Höhepunkt, an seinem Gipfel, da schickte Isebel einen Boten zu Elia, der ihm ausrichten sollte, die Götter sollen mich schwer bestrafen, wenn ich dir nicht heimzahle, was du diesen Propheten angetan hast. Morgen um diese Zeit bist auch du ein toter Mann, das schwöre ich dir. Hey, ich schwöre, weißt du? So voll krass. Das Problem ist, das war nicht nur Geschwätz, die meinte das ernst. Sie meinte, hey, ich verspreche dir bei meinem Leben, ich werde dir das heimzahlen. Ja, jetzt lass uns mal angucken, wie sowas von außen wirkt. Wir kennen jetzt ja Elia schon so ein bisschen. Wir sind ja jetzt langsam auf Du mit ihm. Und jetzt kommt diese Isebel daher und Elia, der Mann Gottes. Wie mag der wohl reagieren? Hallo, das ist Isebel. Hey, du hattest es schon mit Ahab zu tun. Du hast 400 Baalspriester besiegt. Isebel? Elia geht doch jetzt ganz bestimmt zu der her und sagt, hey, hör mal, Isebel, Gott spricht und dann bist du ruhig. Nee. Da packte Elia die Angst. Er rannte um sein Leben und floh bis nach Beersheba, ganz im Süden Judas. Elia rennt weg. Das Problem ist, von außen gesehen kannst du schwarze und dunkle und tiefe Momente eines anderen oft nicht nachvollziehen. Du schaust auf das Leben und du verstehst nicht, was da passiert, weil es innen stattfindet. Ja, ich weiß nicht, wie ihr so ein bisschen Medien verfolgt, Presse und so. Manchmal erlebt man ja, dass Fußballstars oder Popstars, du liest, dass sie so richtig abgestürzt sind, Burnout, tiefes Loch, kaputt. Und du schaust dir das so an und du denkst, hey Junge, du bist Anfang 20, du hast alle Power, du bist gesund, du bist fit, du hast ein Auto, du hast ein Haus, du hast eine Frau, du hast ein Gehalt, das habe ich alles nicht. Warum fällst du in ein Loch? Also wenn ich fallen würde, aber du? Tja, wir sehen nicht, was in den Menschen passiert. Wir sehen nur das Ergebnis und es ist manchmal ganz, ganz, ganz schwer nachzuvollziehen. Deine Seele sagt, Flucht ist das Beste und du rennst weg vor Trauer, vor Konflikten, vor Erschöpfung. Vor was rennst du weg? Wenn deine Seele sagt, hey, abhauen ist das Beste. Dieses Weglaufen ist der erste Schritt in ein tiefes Tal deines Lebens. Der zweite Schritt sehen wir auch bei Elia. Dort ließ er seinen Diener, der ihn bis dahin begleitet hatte, zurück. Wir fangen an, uns von Menschen zu distanzieren, die uns bisher begleitet haben. Menschen, die es gut mit uns meinen, Menschen, die an unserer Seite stehen. Die schieben wir weg und sagen, hey, in das Tal gehe ich lieber alleine. Der zweite Schritt, du lässt deine Freunde los und dann kommt so richtig der Freefall. Allein wanderte Elia einen Tag lang weiter bis tief in die Wüste hinein. Ganz zuletzt ließ er sich unter einem Ginsterstrauch fallen und wünschte tot zu sein. Herr, ich kann nicht mehr. Lass mich sterben. Irgendwann wird es mich doch sowieso treffen, so wie meine Vorfahren. Warum nicht jetzt? Ich glaube, diese tiefen Momente unseres Lebens, die haben oft so ein Muster. Es passiert oft was Ähnliches. Elia spricht die Vorfahren an. Und damit meint er die anderen Propheten, die vor ihm gelebt haben. Und er sagt, hey, schau mal, die alle haben es nicht gepackt. Warum sollte ich es schaffen? Warum sollte es mir anders ergehen als den anderen allen? Ich glaube, ein Muster, das wir immer wieder erleben in tiefen Momenten unseres Lebens. Wir schauen so auf die Misserfolge aller möglichen anderen oder auch unsere eigenen Erfahrungen in der Vergangenheit und sagen, warum soll es diesmal anders sein? Du hast mich so oft im Stich gelassen, warum soll es jetzt anders sein? Ich glaube, es gibt solche Momente im Leben, da wünscht man sich tot zu sein. Und ich weiß, dass wahrscheinlich so gut wie niemand von uns so eine krass zerstörerische Kraft in sich hat, dass er das durchziehen würde. Aber wenn wir ganz ehrlich würden und die Hosen runterlassen würden, wäre wahrscheinlich ein ganz großer Prozentsatz unter uns, der sagen könnte, ja, ich habe so einen Moment auch schon mal gehabt. Für mich gab es auch schon mal Momente, wo ich gedacht habe, hey, sterben wäre jetzt eigentlich besser als weiterleben. Elia hatte so große Erwartungen. Er hat gedacht, hey, wenn Gott Zeichen und Wunder tut, dann werden die Menschen doch umkehren. Wenn sie erleben, dass er der Gott ist, dann werden sie sich zu ihm bekennen. Und es geschehen Zeichen und Wunder und Zeichen und Wunder reichen nicht. Ich glaube, dass wir heute in einer Zeit leben, hier in Deutschland, wo es genau gleich ist. Ich glaube, dass wir genau dasselbe erleben. Da kommen Menschen zu uns, zu mir oder zum Leitungsteam und bitten um Gebet und sagen, hey, ich habe eine konkrete Situation vor Augen. Da kam einer, der war wirklich kaputt. Da war so vieles im Beruf, in Gesundheit und Beziehung und alles war irgendwie am Arsch. Und er sagte so, hey, ich bin wirklich kaputt. Und ich gesagt, okay, soll ich beten? Ach komm, warte, beten. Hey, wenn Gott hier wirklich was tun würde, dann könnte ich schon wieder glauben. Ich sage, egal, das ist eine super Voraussetzung. Komm, lass uns beten. Und ich habe gebetet und er kam 2, 3, 4 Wochen später, kam er wieder und er gesagt, das gibt's gar nicht. Beziehung hat sich geändert, Job hat sich geändert, Gesundheit, ich habe eine Diagnose, alles ist gut. Ich sage, wow, cool. 2 Wochen später habe ich ihn angesprochen und gesagt, hey, wie sieht's aus, Gott und du und Beziehung und so. Hey, naja, ich hatte Glück. Die Medizin hat gewirkt, den richtigen Arzt getroffen. Ich hatte einfach Glück. Und das war's. Zeichen und Wunder reichen uns nicht. Das war damals so und das war heute so. Als Elia das kapiert, zerbricht in ihm etwas. Er ist völlig zerstört. Ich habe euch eine kleine Grafik mitgebracht. Es gibt unsere Erwartungen und es gibt die Realität. Das, was du gerade erlebst und das, was du erwartest, erleben zu wollen. Und dazwischen gibt es ein Gap. Du stellst fest, hey, das ist noch nicht ganz so, wie ich es erwarte. Je größer das Gap zwischen Erwartung und Realität ist, umso größer ist das Potenzial zu fallen. Umso größer ist das Potenzial, in ein Loch zu fallen und an deiner Erwartung zu ersticken. Und genau das hat Elia erlebt. Ich kann euch von mir ganz persönlich berichten. Ich habe eine mega krasse Erwartung an Gott. Ich habe eine Vision für mein Leben. Ich glaube, dass wir Tausende von Menschen in dieser Region für Jesus erreichen werden. Tausende. Wir haben heute 300, bisschen mehr Gottesdienstbesuche an einem Sonntag. Das ist super, das ist schön, ich freue mich, aber dafür lebe ich nicht. Ich lebe für Tausende von Menschen, um sie mit Jesus in Kontakt zu bringen. Das ist meine Erwartung. Und dann gibt es eine Realität. Ey, ich kenne tiefe Momente. Ich kenne depressive Momente. Ich habe manchmal sehr tiefe Löcher in meinem Leben. Und ich kann hier nachempfinden. In diesem Moment passiert Folgendes. Er streckte sich unter dem Ginsterstrauch aus und schlief ein. Plötzlich wurde er von der Berührung geweckt. Ein Engel stand bei ihm und forderte ihn auf, Elia, steh auf und iss. Jemand rüttelt dich wach. Das passiert hoffentlich auch in deinem Leben. Dass jemand da ist, der dich mal schüttelt. Als Elia sich umblickte, entdeckte er neben seinem Kopf ein Fladenbrot, das auf heißen Steinen gebacken war und einen Krug Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Ich habe neulich mal ein ganz faszinierendes Buch gelesen. Den 10-Punkte-Plan aus dem Burnout. Sensationell. Ist wirklich wissenschaftlich. Wow, ganz cool. Wer wirklich mal in einem Burnout war, weiß, was das für ein Bullshit ist. Ein 10-Punkte-Plan im Burnout, das kannst du absolut knicken. Das ist unmöglich. Gott ist so genial, der weiß, wie man mit Burnout umgeht. Wenn du mal ganz tief unten bist, dann gibt es Essen, Trinken und Schlafen. Und mehr nicht. Und dann bleibst du liegen und irgendwann wachst du auf und es gibt wieder Essen, Trinken und Schlafen. Und ich glaube, dass das ein Weg ist aus diesem Loch wieder heraus. Ich möchte hier an der Stelle mal inhaltlich ganz kurz anhalten und mit euch über einen Punkt nachdenken, der mir hier begegnet ist. Warum gibt es überhaupt solche Momente? Warum erleben wir solche Täler im Leben? Ich meine mal ganz ehrlich, wenn wir uns doch Jesus angeschlossen haben, wenn wir Gottes Kinder sind, hey, sollte Gott nicht besser mit uns umgehen? Ich habe neulich mal so gedacht, eigentlich, ich bin ja Vollzeitler, das nennt man ja so. Ich kriege ja Geld fürs Christsein. Und dann habe ich gedacht, hey Gott, irgendwie müssten wir mal den Betriebsrat zusammensammeln, weil ich finde, die Arbeitsbedingungen sind ein bisschen schwierig bei mir im Leben. Ich finde, die Umstände sind nicht ganz so, wie sie sein sollten. Warum lässt Gott das zu? Wo ich doch alles für ihn gebe, wo ich doch alles einsetze. Warum trifft beim Hagel mein Haus auch? Warum leidet meine Frau über Monate hinweg unter unglaublichen Schmerzen? Warum erlebe ich diese tiefen Momente auch? Sollte es mir nicht besser gehen? Hätte ich es nicht verdient, dass es mir besser geht? Ich glaube, es liegt an dieser Diskrepanz zwischen Erwartung und Realität. Ich glaube, dass aus tiefstem Herzen ein Leben in der Nachfolge von Jesus gibt es nicht ohne tiefe Momente. Wer das lehrt, lügt. Ein Leben in der Nachfolge Jesus beinhaltet diese Momente. Es geht gar nicht anders. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Mit dem Verstand begreifen wir ja, dass das so ist. Und wir wissen ja, dass es uns auch trifft, dass wir auch irgendwann so Momente erleben. Das Problem ist unsere Seele. Unsere Seele kommt an einen Punkt, wo sie keine Luft mehr kriegt. Wo wir das Gefühl haben, boah, ich kann nicht mehr atmen, ich muss raus aus all dem, ich brauche irgendwas anderes. Und das Problem in unserem Leben ist es, wenn unsere Seele das Kommando übernimmt, über unseren Kopf. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es gibt ein ganz klares Zeichen im Leben, wenn die Seele das Kommando übernimmt. Wir sagen dann so Sätze, jetzt muss ich mir mal was Gutes tun. Das ist ein deutliches Signal, das spricht die Seele. Ich muss mir jetzt mal was Gutes tun. So, und die Frage ist, was tun wir uns denn dann so Gutes? Die richtigen Kalorien im falschen Moment, in der falschen Menge, ist das das Gute, was wir uns tun? Bilder oder Filme, die wir uns dann anschauen in diesen Momenten? Ein Spiel mit dem Feuer, mit einem neuen Partner, nur mal so ein bisschen, weil es so schön kribbelt und mir das ja fehlt in meinem Leben. Wenn die Seele das Kommando übernimmt, hast du zu lange gewartet. Und das kommt fast nie gut. Die Frage ist, was tut deiner Seele wirklich gut? Weißt du das? Jetzt gibt es die fromme Antwort. Ich sage, hey, hier, ich setze mich in meinen Sessel und ich lese Bibel und vielleicht, kann sein. Vielleicht ist das der Punkt, der deiner Seele gut tut. Aber vielleicht ist es das nicht. Für mich ist es zum Beispiel ein Surftrip auf dem Wasser, das Surfen wieder zu entdecken, segeln gehen. Zu einem Fußballspiel zu gehen und völlig sinnentleert rumzugrölen. Natürlich ist es bescheuert, aber meine Seele sagt, hey, das tut mir gut. Und wenn du das machst, stehst du am nächsten Tag da und denkst, wow, ich habe keine Kalorien, ich hatte keinen blöden Film geguckt und trotzdem tut es irgendwie gut da drin. Was tut deiner Seele gut? Ich glaube, eine ganz, ganz tiefe Message dieses Tages heute ist es, nimm deine Seele ernst. Wenn sie über deinen Kopf entscheidet, kommt es nicht gut. Für Elia ging es weiter an dieser Stelle. Es wird uns berichtet, doch der Engel des Herrn kam wieder und weckte ihn zum zweiten Mal. Steh auf, Elia, und iss, befahl er ihm noch einmal, sonst schaffst du den langen Weg nicht, der vor dir liegt. Da stand Elia auf, aß und trank, und die Speise gab ihm so viel Kraft, dass er 40 Tage und Nächte hindurch wandern konnte, bis er zum Berg Gottes, dem Horeb, kam. Hey, der Horeb ist nicht irgendein Berg. Der Horeb war die Begegnungsstätte, wo Menschen Gott begegnen konnten. Und darin steckt ein tiefes Geheimnis. Wir meinen heute, wir könnten seelische, psychosomatische Dinge schnell behandeln. Vergiss es. Je länger deine Seele gelitten hat, umso länger brauchst du auch wieder heraus. Jesus sagt nicht umsonst, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es ist manchmal ein Weg heraus. 40 ist die Zahl der Veränderung in der Bibel. Und genau diesen Weg ist Elia gegangen. Und als er dann dort ankam, heißt es, dort ging er in eine Höhle, um darin zu übernachten. Plötzlich sprach der Herr zu ihm, Elia, was tust du hier? Gott ist so witzig. Wer hat denn Elia den Auftrag gegeben? Er hat gesagt, geh dahin, wander 40 Tage durch die Wüste, geh zu dieser Höhle und dann ist Elia da und was macht Gott? Was machst du hier? Hey, solche Fragen findet ihr in der Bibel immer wieder. Und wenn Gott lustige Fragen stellt, solltest du genau hingucken. Ich glaube, dass die Message dann besonders tief ist. Gott fragt Elia, was tust du hier? Elia ist im Selbstmitleid gefangen. Er steckt in der Opfermentalität. Und Gott fragt ihn ganz ernsthaft, willst du ein bisschen heulen? Kannst du machen. Ist in Ordnung. Willst du einfach nur neue Kraft, um weiterzumachen, was du bisher getan hast? Oder möchtest du wirklich eine neue Berufung haben? Was willst du? Was tust du hier? Eine Frage, die Jesus fast allen gestellt hat, denen er begegnet ist. Was möchtest du, dass ich dir tue? Was ist dir wirklich wichtig? Elia antwortete, ach Herr, du allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zurückzubringen? Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen, deine Propheten ermordet. Nur ich bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Kennst du das? Ich allein, ich bin der Einzige, der immer pünktlich in der Small Group ist. Ich bin der Einzige, der das Thema Pünktlichkeit überhaupt ernst nimmt. Ich bin der Einzige, der seinen Kindern noch Werten mit auf den Weg gibt. Ich bin der Einzige, der noch treu ist seiner Frau. Ich allein. Ja, manchmal sind wir so. Echt. Wir müssen uns manchmal selber zuhören. Ich habe ein sehr krasses Zitat gehört diese Woche. Selbstmitleid bedeutet, sich an der Schulter des Teufels auszuweinen. Und er hat so viel Verständnis für dich. Der nimmt dich in den Arm und sagt, du hast recht. Du bist wirklich der Einzige. Und auf einmal merkst du, oh, ich bin nicht mehr allein. Ich habe einen an meiner Seite. Die Frage ist, wen? Wie antwortet Gott Elia? Da antwortete ihm der Herr, komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich hin. Ist krass, gell? Gott hört zu, aber irgendwie nicht hin. Er geht gar nicht drauf ein. Er sagt einfach, hey, komm raus. 7000 Menschen in Israel lasse ich am Leben, alle, die nicht vor dem Götzen Baal auf die Knie gefallen sind und seine Statue nicht geküsst haben. Elia, ich allein. Gott, 7000 sind an deiner Seite. 7000 stelle ich dir an die Seite. Du bist allein? Lern zählen. Gott verändert die Perspektive Elias. Finde ich ziemlich krass. Ich glaube, manchmal brauche ich sowas im Leben. Wenn ich so auf meiner Selbstmitleidswelle schwimme, brauche ich Menschen, die meine Perspektive verändern. Die sagen, hey Mike, komm mal runter. Du bist nicht allein. Ich bin bei dir. Du darfst bei Gott jammern. Das ist okay. Aber Gott bleibt da nicht stehen. Da gab der Herr ihm einen neuen Auftrag. Elia geht den Weg durch die Wüste wieder zurück und weiter nach Damaskus. Salbe dort Hazael zum König von Syrien. Gott beruft uns in der Tiefe unseres Lebens. Der wartet nicht, dass wir wieder oben sind. Wir denken immer, hey, ich muss jetzt erst wieder auf die Beine kommen. Ich brauche erst meine 28 Therapiestunden. Ich muss das erst alles hinter mir lassen. Und wenn ich dann wieder voll on fire bin und wieder fresh und Power habe und yeah, come on. Jetzt, Gott, jetzt, was soll ich jetzt machen? Und Gott sagt, vergiss es. Weißt du was? Geh mit mir nochmal in die Wüste. Wag es, mit mir in die Wüste reinzugehen und ich gebe dir einen neuen Auftrag. Gott wartet nicht, bis du wieder voller Power und Stolz wieder dastehst. Gott beruft dich an diesen tiefen Punkten deines Lebens. Ich weiß nicht, was heute die Message für dich persönlich ist. Vielleicht bist du gerade an so einem Tiefpunkt deines Lebens. Und dann möchte ich dir zusprechen, hey, es gibt Momente im Leben, da reicht Essen, Trinken und Schlafen. Lass dich da nicht unter Druck setzen. Aber bleib auch nicht stehen. Gott geht weiter. Und Gott beruft dich in diesen tiefen Momenten. Vielleicht gab es in deinem Leben schon mal so einen Berufungsmoment. Vielleicht hattest du schon mal so ein Feuer. Vielleicht hast du auch eine klare Vision, aber du hast sie verloren. Da waren Enttäuschungen in deinem Leben. Da gab es Dinge, die dich kaputt gemacht haben. Und du hast gesagt, nee, hey, Gott, mit meiner ganzen Vergangenheit, ich mach's nicht nochmal. Die haben es nicht geschafft, warum sollte ich es schaffen? Vielleicht ist heute aber der Moment, wo Gott einfach nur zu dir spricht und sagt, nimm deine Seele ernst. Nimm deine Seele ernst. Red mit deinem Partner, mit deinen Freunden, Menschen, die es gut mit dir meinen und frag mal, hey, wie empfindest du mich gerade? Ich glaube, dass es diese Message von Gott an uns ist, der sagt, hey, egal wo du stehst, ich habe eine Idee, wie es weitergehen könnte. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir dir nichts vormachen müssen. Danke, dass du unsere Berggipfel kennst und dabei bist. Und danke, dass du auch diese tiefen Täler kennst. Ja, und ich habe heute Morgen den Eindruck, dass unter uns ein junger Mensch ist, der in seiner Kindheit ein ziemlich krasses Erlebnis hatte. Du warst wie in einem Gefängnis, wie in einem Loch. Ich weiß nicht, ob du irgendwo reingefallen bist oder ob du eingesperrt warst, ob deine Eltern dich eingesperrt haben. Aber dieses Erlebnis, dass du in einem engen Raum warst und dieser Raum war zu, der hat dein ganzes Leben geprägt. Und immer wieder im Leben, wenn du an diese Momente kommst, wo der Gipfel kippt, fühlst du dich wieder genau so und du fühlst dich wieder gefangen. Und du bist an einem Punkt in deinem Leben angekommen, wo du dich fragst, ob es überhaupt noch Sinn macht, diesen Raum zu verlassen. Und Jesus möchte heute an diesem Tag in dein Leben reinsprechen. Er sagt, hey, ich reiche dir die Hand. Ich werde dich aus diesem Loch herausziehen. Und diese Vorstellung, diese Gedanken werden heute in Jesu Namen gebrochen. Und wenn du das bist heute Morgen, Gott schenkt dir ein Bild. Er ersetzt dieses Bild in deinem Hirn von dem engen, geschlossenen Raum, durch das Bild eines weiten, offenen Meeres. Und du weißt, dass du gemein bist. Und an diesem Meer weht ein frischer Wind und du spürst diese Brise Gottes. Und du merkst diese Freiheit, die in seinem Namen über deinem Leben ausgesprochen ist. Heute ist der Tag, an dem Gott das in deinem Leben ändert. Vater, und ich preise dich darüber. Ich danke dir, dass du neue Eindrücke schenkst. Ich danke dir, dass du wirkliche Freiheit schenkst. Und Herr, ich bete, dass wir in diesen Momenten, wenn wir ganz tief unten sind, Menschen an unserer Seite haben, die uns schütteln, die uns wachrütteln, die uns nicht allein gelassen haben, die immer noch da sind. Vater, und wenn kein Mensch da ist, dann schick du einen Engel, der uns schüttelt und anrührt. Herr, und ich danke dir, dass du diese Barrieren, die in unserem Herz sind, die uns abhalten, dir nachzufolgen, dass du die einreißen möchtest. Jesus, ich danke dir, dass in deinem Namen Freiheit ist. Dass du uns einlädst, egal wie wir sind, an deinen Tisch zu kommen und deine Köstlichkeit zu spüren, an deinem Tisch satt zu werden, heil zu werden, frei zu werden. Danke dafür. Amen.
ICF Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de.